Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Das sind wie immer Nils und ich, die wir hier mit spannenden Leuten uns über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten und wie UnternehmerInnen und Unternehmer sich der Reise anschließen können. Und Nils, ich glaube, heute sind wir ganz entzückt über die Gäste, mit denen wir sprechen.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute, diesmal haben wir es ja auch neu, wir haben jetzt diesmal zwei Gäste, und zwar Annika und Florian. Beide sind halt sehr aktiv bei den Fridays for Future hier in Hamburg, aber auch auf Bundesebene. Ich stelle die beiden mal kurz vor und dann erzählen die mal ein bisschen was zu Fridays for Future, was sie eigentlich für Forderungen haben. Und dann haben wir sicherlich noch ein paar interessante Themen, über die wir uns austauschen können. Annika ist 18 Jahre alt, ziemlich von Anfang an in Deutschland dabei, seit März 2019. Hat gerade ihr Abi abgeschlossen als Jahrgangsbeste, trotz des Fulltime-Job als Klimaaktivistin. Und hat jetzt angefangen zu studieren, hat aber auch vorher schon schulbegleitend studiert. Und innerhalb der Fridays macht sie eigentlich so ziemlich alles, ja. Sie hat halt ganz viel Social Media gemacht, macht jetzt die Pressearbeit und vor allen Dingen halt eben auch viel Bündnisarbeit. Wenn man sich die Fridays nämlich vorstellt, gibt es ja neben den Fridays for Future noch ganz viele andere Gruppen: Scientists, Parents, Entrepreneurs, Psychologists, Students, Health, um nur ein paar zu nennen, insgesamt 100. Da gibt es natürlich auch noch andere Bündnisse mit BUND, Greenpeace und so weiter. Und Annika ist sowohl in Hamburg, aber auch auf als Bundesebene aktiv. Also gefühlt in allen Themen. Und Florian ist 21 Jahre alt, Florian König. Auch er hat schon schulbegleitend studiert, ist jetzt im Masterstudium in Hamburg, studiert Physik im Master und ist Pressesprecher für Fridays for Future in Hamburg und hat eben auch ganz viele unterschiedliche Hüte auf innerhalb der Fridays. Unter anderem Versammlungsleiter auf unterschiedlichen Großdemos, was, wie ich das so mitbekommen habe, auch immer wirklich richtig stressig ist. Also da ist richtig was los. Und hat eben ganz viele weitere Funktionen auf Hamburg-Ebene, aber auch auf Bundesebene. Ja, und die Fridays for Future, die organisieren sich ja eben über ganz viele Ortsgruppen, hunderte von Ortsgruppen. Auf den großen Demos sind ja über 1 Million Menschen pro Demo halt gewesen in Deutschland. Worum geht's denn im Kern, Annika? Was sind denn eure Forderungen? Nochmal kurz und knapp.
Also wir haben in Hamburg und in Deutschland verschiedene Forderungen aufgestellt. Zum einen haben wir deutschlandweit eben 6 Hauptforderungen aus dem Jahr 2019. Da fordern wir langfristig, dass wir eben bis 2035 keine Emissionen mehr ausstoßen, beziehungsweise das, was wir ausstoßen, komplett wieder kompensiert wird. Durch, also am Ende gibt es hier immer noch CO2-Senken wie Moore, wie Wälder. Das heißt, wir müssen, also dass wir fordern netto null. Dann fordern wir eben, was die Bundesregierung jetzt anders beschlossen hat, einen Kohleausstieg bis 2030. Und wir wollen, dass Deutschland bis 2035 100% mit erneuerbaren Energien versorgt ist. Und ganz relevant ist zum Beispiel, dass die Ortsgruppen, die du ja schon genannt hast, die es eben in ganz Deutschland gibt, verschiedene Forderungen haben. Zum Beispiel fordern wir in Hamburg schon, dass 2025 aus der Kohle ausgestiegen wird, weil wir ja in Hamburg einfach von den Strukturen her weniger an der Kohle hängen als vielleicht das Rheinland. Und dann haben wir noch gefordert, bis Jahresende 2019, das ist jetzt in Überarbeitung, dass eigentlich bis Ende 2019 wir aufhören, fossile Energieträger zu subventionieren, dass wir 1/4 der Kohlekraftwerke abschalten, weil ganz, ganz viele sind nicht mehr rentabel, zum Beispiel in Hamburg eben das Kohlekraftwerk Moorburg, und dass es eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen von 180 Euro gibt. Das ist eben vom Umweltbundesamt berechnet. Und es gab jetzt im Laufe von 2019 das Klimapaket. Da ist aber eine CO2-Steuer von 25 Euro drin, und das ist eben bei Weitem unter dem, was notwendig wäre und eben unseren Forderungen entspricht, um eine Lenkwirkung irgendwie zu erzielen.
Ja, was mich mal interessieren würde, wäre zunächst erstmal eure Motivation. Also ich habe das ja irgendwie jetzt auch mitbekommen, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, ne? In Hochzeiten, Annika, weiß ich noch, als ich mal geguckt habe in deinen Social-Media-Verlauf, dass du halt da mehr als 1000 Nachrichten im Schnitt pro Tag hattest, neben der ganzen Abi-Vorbereitung wohlgemerkt. Und das ist ja natürlich auch klar, dass es geht natürlich jetzt euch darum, zu retten, was noch zu retten ist. Es geht ja auch um eure Zukunft logischerweise oder um unsere gemeinsame Zukunft. Aber was gibt dir denn diese Energie und Motivation, so auch reinzuhauen? Also ich sehe das ja, ich arbeite ja auch ja nicht wenig, würde ich mal sagen. Aber das ist ja durchaus nochmal eine Schippe obendrauf. Und da muss ich wirklich den Hut ziehen. Also was treibt euch an, sozusagen das auch in diesem Pensum auf dich zu nehmen?
Ich glaube, du sagst es schon. Also das, oder was bei ganz vielen von uns so ist, ist ja dieses, da war eigentlich die Erwartungshaltung oder ganz lange hat unsere Generation, kann ich glaube ich sagen, gedacht, so, okay, die PolitikerInnen kümmern sich schon ums Klima und da gibt es ja auch noch die NGOs, die sich drum kümmern. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ist so wie so ein Moment von, man sieht, okay, es passiert eben nicht und die Politik und die NGOs kümmern sich eben nicht allein drum. Also einfach diese Angst von, was passiert, wenn wir jetzt gerade nichts tun, und natürlich auch diese Wirksamkeit, die man sieht von, okay, wir können eben was bewegen und wir müssen auch gerade einfach was bewegen. Also ich glaube, es ist ganz viel Angst und auch äußerer Zwang. Und dann aber natürlich auch einfach dieses, da sind ganz, ganz viele junge Menschen, die gemeinsam mit mir, also so, mich motiviert es allein schon immer wieder mit Florian zu reden oder mit einfach anderen Menschen bei uns zu reden und zu sehen, die setzen sich auch ein und die haben eine ähnliche Motivation und man macht es irgendwie gemeinsam und man steht da nicht ganz allein da. Das ergibt, glaube ich, oder mir jedenfalls auch ganz, ganz viel Energie.
Ja. Wie ist das bei dir, Florian? Also du bist ja eben auch, ich meine, du studierst jetzt schon ein bisschen länger, hast das ganze Thema sozusagen ja, also auch im gleichen Pensum, dann halt quasi studienbegleitend sozusagen gemacht. Da muss man sich eigentlich fragen, was ist primär, was ist sekundär? Was treibt dich denn an?
Ich hatte, glaube ich, im Gegensatz zu vielen der ganz, ganz jungen Schülerinnen und Schüler, die irgendwie diese Bewegung losgetreten haben, das Privileg erstmal auch nach dem Abitur da 3 Jahre ganz entspannt durch meinen Bachelor zu stolpern, ohne dass ich irgendwie andere große gesellschaftliche Probleme so auf meiner Tagesordnung hatte. Das hat mir dann ermöglicht, dann irgendwie entspannt einen Abschluss zu machen, dann auch in eine andere Stadt zu ziehen und dann da quasi schon mal so dieses Kapitel irgendwie hinter mir zu haben. Gleichzeitig habe ich aber, also natürlich während dieser Zeit auch schon, also schon bevor es irgendwie Fridays for Future als Bewegung gab, so das naturwissenschaftlich irgendwie durchdrungen, was die Klimakrise bedeutet. Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren ja im Grunde seit 30, 40 Jahren ja mehr oder weniger ein und dasselbe, dass wir dringend umsteuern müssen, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir insbesondere in reichen Industriestaaten leben, einfach jenseits jeglicher planetarer Grenzen ist. Das war mir alles so bewusst und so trotzdem habe ich quasi so meinen Alltag fröhlich durch mein Studium gefüllt und hatte eben irgendwie nie so das Gefühl, da selber richtig groß was machen zu können. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das geht unfassbar vielen Leuten so. Für mich war dann irgendwie so die Schlussfolgerung, okay, ich muss wahrscheinlich erstmal irgendwie fleißig studieren und mir irgendwie akademischen Namen machen und dann kann ich mich vielleicht in Diskurse einbringen. Und das Krasse und Motivierende bei der Arbeit mit Fridays for Future ist eben, dass ich das auf einmal dann quasi, ja, dadurch, dass ich ein junges Mädchen vor das schwedische Parlament gesetzt hat und viele, viele weitere tausend Leute auf der ganzen Welt das gut fanden und sich dem angeschlossen haben, dass man dadurch eben schon ja ganz klar merkt, dass man durchaus was bewegen kann, wenn man sich zusammentut, dass man nicht studiert haben muss dafür, dass es reicht, wenn sich viele, viele junge und unfassbar schlaue und engagierte Menschen zusammentun, um gemeinsam irgendwie Aktionen zu organisieren, Leute mit dem Thema in Verbindung zu bringen und zu mobilisieren. Und das ist was mich auf jeden Fall auch bis heute motiviert hält. Wir haben zwar immer wieder natürlich auch mit starken Rückschlägen zu kämpfen, was irgendwie so das politische Geschehen angeht. Und wir sind lange, lange, lange nicht auf einem Weg der Politik, die uns irgendwie in eine ja nur 1,5 Grad wärmere Welt führt. Also wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Aber man sieht auf jeden Fall, dass der Protest auch was bewirkt. Und es ist eine unfassbar wertvolle Erfahrung, Teil davon sein zu können.
Ja, vielleicht nochmal so ein paar Eindrücke von mir. Ne? Annika, ich habe dich ja irgendwie jetzt auch seit März letzten Jahres, kenne ich dich, also seit März 2019. Und ich merke, dass du natürlich eine totale Power da auch irgendwie entwickelt hast. Ne? Du bist jetzt irgendwie auch irre selbstbewusst und rockst da auch richtig durch. Was glaubst du denn, was schafft denn diese Stärke oder was macht denn diese Menschen so stark oder was bringt die dazu, sich so enorm zu engagieren?
Ich glaube, also was mir unglaublich geholfen hat und was man einfach oder was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ich ganz, ganz viel gelernt habe von anderen Menschen und dadurch, dass ich einfach Fehler auch gemacht habe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Ding. Nach außen wirken wir immer sehr durchorganisiert und wir stellen irgendwie Riesendemos auf die Beine. Aber natürlich steckt da auch einfach ein Apparat von jungen Menschen hinter und eine Gemeinschaft von jungen Menschen, die ganz, ganz viel lernen und vielleicht auch mal einen Fehler machen. Und dann bügeln diesen Fehler eben nachts 5 andere Menschen wieder aus. Und es ist aber einfach, weil man zusammenhält und das zusammen macht und sich gegenseitig Energie und Kraft gibt. Und ich glaube, das ist das, was zum einen noch ganz viel Energie und Motivation gibt, noch mehr Zeit in die Bewegung zu stecken und noch mehr Zeit in diesen Kampf und diesen gemeinsamen zu stecken, weil man eben ganz, ganz viel lernt, wie das funktioniert, wie man selbst auch wirken kann. Und wenn man auf der anderen Seite natürlich auch noch ganz viel Wissenschaftliches lernt und lernt, also sich in diese Themen reinzulesen und lernt, okay, es ist doch noch schlimmer, als ich gedacht hatte. Und dann denkt man, okay, viel schlimmer kann es gar nicht sein. Und dann passiert etwas, wo man gedacht hat, so, okay, das wäre irgendwie was prognostiziert war für in 2 Jahren oder genauso in die Richtung. Das heißt, ich glaube, einfach dieses unheimliche Wissen, was man mitbekommt in dieser Bewegung, dadurch, dass man auch einfach dazu angetrieben ist oder einfach sich auch selbst in die Dinge hineinfuchsen muss, gibt ganz viel Kraft und Energie und Motivation, sich weiter anzusetzen und die ganzen Skills, die man mitbekommt. Also ich glaube, wer hätte gedacht, dass am Ende, oder ich hätte es jedenfalls nicht gedacht, dass ich mit 17 eine Demo mit 100.000 Teilnehmenden mit Florian und Benny und einigen anderen in sehr großen Teilen einfach organisieren werde. Also das hätte ich mit 15 oder 16 nicht gedacht.
Ja, das ist ja auch echt mega krass. Florian, bei dir, wir haben ja die Company-Perspektive, ne? Also Maike und ich versuchen ja sozusagen also selber als Company nachhaltiger zu werden und auch irgendwie andere da teilhaben zu lassen. Da würde mich einmal interessieren, du warst jetzt auch auf so ein paar großen Bühnen, ja, einmal bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos und bei der Weltklimakonferenz in Madrid, also der COP25. Welchen Eindruck hast du denn da von der Wirtschaft gewonnen? Geht das nicht alles viel zu langsam oder hast du das Gefühl, dass ihr da ernst genommen werdet? Wie ist denn da dein Eindruck gewesen?
Ja, also vielleicht einmal da auch nochmal als Vorabbemerkung zu. Da kann ich genau daran anschließen, was Annika gerade gesagt hat. Das hätte ich ja wenige Wochen davor eigentlich sogar und erst recht nicht ein Jahr davor gedacht, dass ich irgendwie da, dadurch, dass ich dann irgendwann mein Popo hochbekomme und quasi aktiv werde und auch so große Demonstrationen mit organisiere, irgendwann auch da lande, irgendwie in Madrid auf der COP rumzulaufen oder in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Also das sind dann irgendwie Dinge, die einen auch sehr, sehr schnell überholen, also quasi die Taktfrequenz, der man dann da sich auch auf großen internationalen Bühnen irgendwie mit der Thematik auseinandersetzt und setzen kann. Ich glaube, also absurd ist auf jeden Fall erstmal einsilbig der Eindruck, den man da bekommt. Also sowohl bei der Weltklimakonferenz, die war ja letztes Jahr im Dezember und wird für mich, glaube ich, als, ja, glaube ich, so die krassesten 2 Wochen meines Lebens auch erstmal noch eine ganze Weile im Gedächtnis bleiben, weil man zunächst erstmal eine riesengroße Reizüberflutung hat von all den Veranstaltungen, die da stattfinden und all den bunten Pavillons, die dann da auch aufgebaut sind. Also man muss sich die COP so ein bisschen zweigeteilt vorstellen. Es gibt einmal quasi so einen sehr, sehr ruhigen, abgetrennten Bereich, in dem die ganzen VerhandlerInnen zusammenkommen. Und es gibt vorne quasi auch eher so einen Messecharakterbereich, in dem sich dann alle Länder zum einen präsentieren und dann aber auch irgendwie verschiedenste Organisationen und so weiter. Eher weniger WirtschaftsakteurInnen natürlich, wobei auch die da natürlich zum Teil den recht starken Einfluss irgendwie auf so eine Konferenz zu nehmen versuchen zumindest. Ich weiß nicht, viele Unternehmen nehmen das, glaube ich, dann, also gerade größere, natürlich als starke Gelegenheit wahr, sich irgendwie im Rahmen von so einer Konferenz zu präsentieren und dann irgendwie in der Berichterstattung vielleicht aufzutauchen und damit irgendwie die Assoziation zu schaffen, dass sie natürlich auch sehr grün und nachhaltig unterwegs sind, auch wenn die eigentlichen Unternehmenskennziffern und natürlich die Beschreibungen irgendwie in den Unternehmen nicht unbedingt so in die Richtung gehen. Dass jetzt auf der COP in Madrid war beispielsweise, ich glaube aber, weil er immer da in der Messe einfach drin ist, ein riesengroßer Burger King mitten in der Messe, im Messegelände. So ziemlich auch die eine der wenigen Möglichkeiten, quasi vor Ort was zu essen zu bekommen. Das ist natürlich dann irgendwie ganz schön ärgerlich. Und in Davos liegt der Fokus natürlich dann quasi maximal auf der Wirtschaft, auf den ganzen großen Unternehmen. Und auch da trifft Absurd eigentlich sehr, sehr, sehr gut und stark zu. Es ist ja irgendwie ein ganz merkwürdiges eigenes Biotop, was sich dann da auch für eine Woche, glaube ich, nicht mal ganz schafft. Also aus aller Welt fliegen die CEOs dann in ein kleines schweizerisches Dorf, werden vor allem, ich habe so eine Wanderung mitgemacht hin nach Davos und den ganzen Tag über eigentlich fliegen dir Helikopter über den Kopf, weil es halt quasi auch nur eine Zugangsstraße gibt nach Davos und die sich dann alle schön im Helikopter vom Flughafen shutteln lassen. Gleichzeitig stand aber ja dieses Jahr das Weltwirtschaftsforum auch durchaus unter einem Spotlight, Nachhaltigkeit. Also es wurde viel darüber geredet, das muss man natürlich irgendwie begrüßen. Andererseits bleibt aber dann natürlich am Ende die Frage, ob davon in den Unternehmen auch so viel ankommt. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, wenn wir uns da auch als Bewegung oder als AktivistInnen präsentieren. Und wir haben ja auch in diesem Jahr, beziehungsweise auch Greta im letzten Jahr, glaube ich, ja auch schon quasi die Möglichkeit bekommen, ja, eben vor Ort auch auf das Geschehen einzuwirken. Der Fokus da, was die Berichterstattung anging, war auf jeden Fall da. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass die ganzen Lippenbekenntnisse auch tatsächlich umgesetzt werden auch versprechen. Also wir können auch versprechen, dass wir da natürlich weiter ein Auge drauf haben werden.
Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, schon so ein bisschen Greenwashing angesprochen, ne? Also nicht nur behaupten von sich, irgendwie grün zu agieren, sondern das auch wirklich zu tun. Jetzt sind ja so ein bisschen Nils und ich als VertreterInnen eines Unternehmens gerade mit euch im Gespräch. Habt ihr denn konkrete Erwartungen und auch Forderungen von Unternehmen und Unternehmenssteuerern, die wir umsetzen sollten?
Ich glaube, es ist so ein Zweierlei natürlich, ne? Einerseits kann man und sollte man dafür Sorge tragen, dass man in seinem Unternehmen selbst halt möglichst klimafreundlich wirtschaftet einfach, also klimafreundlich konsumiert und klimafreundlich Dinge beschafft vor allem natürlich Klimaschädliches irgendwie möglichst vermeidet. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch ganz aktiv oder sollte man sich ganz aktiv fragen, an welchen Stellen man vielleicht eben auch noch als Multiplikator auftreten kann. Also man ist ja als Unternehmen irgendwie in der Wirtschaft nicht alleine, sondern interagiert an allen möglichen Stellen ja mit anderen AkteurInnen auch. Und an den Stellen kann man natürlich dann auch einfach mit einem positiven Leitbild, was irgendwie mit einer nachhaltigen Zukunft verträglich ist, auftreten und eben auch weiter dafür sorgen, dass sich vielleicht Unternehmen größer zusammentun und versuchen halt ganze ganze Branchen. Also da kann man ja jetzt auch in ganz verschiedene Branchen irgendwie ausdifferenzieren. Aber dass sich da quasi auch auf der Unternehmerseite organisiert wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Organisieren und drüber sprechen und aber vor allem nicht nur drüber sprechen, sondern auch handeln. Und zwar bitte bald, denn die Zeit läuft uns dann natürlich immens weg, wenn wir es irgendwie schaffen wollen, das Pariser Abkommen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Dann sind es eben jetzt die nächsten 1, 2, 3 Jahre vielleicht, die auf die es halt wirklich ankommt, ob wir es jetzt schaffen, eben massiv in eine andere Richtung zu steuern, die uns in eine klimaneutrale Welt führt, oder ob wir die Chance eben vertun und krachend, wie das so in deutscher Historie steht, die Klimaziele verfehlen.
Vielleicht, um die zwei Punkte nochmal zu ergänzen, ich glaube, wir hatten das hier eben schon bei den Forderungen, wenn es darum geht und wenn wir darüber reden, dass wir bis 2035 klimaneutral werden müssen, dann bedeutet das halt natürlich, dass irgendwie, also dass wir einen generellen Wandel und ein Umdenken brauchen. Und das heißt eben nicht nur, dass wir bis 2035 uns irgendwie klimaneutral fortbewegen müssen, sondern dass wir eben bis 2035 auch klimaneutral wirtschaften müssen. Und das heißt, das hat eben einen konkreten Impact auf UnternehmerInnen. Und gerade wenn wir darüber nachdenken, dass es einen politischen Wandel braucht, beziehungsweise geben wird, dann fährt man natürlich auch deutlich besser, wenn man jetzt anfängt, sich Gedanken zu machen über Nachhaltigkeit, sich Gedanken zu machen, okay, wie baue ich und strukturiere ich mein Unternehmen um, dass es nachhaltig wirtschaften kann, weil die Regelungen und Auflagen der Politik werden kommen, und dem vorwegzugreifen, ist, glaube ich, so das Sinnvollste und Beste, was man tun kann. Und auf der anderen Seite, so ist es einfach, gerade wenn wir irgendwie immer wieder darüber reden, wie finanziert man das Unwirtschaftlichste, was man irgendwie tun kann, ist, glaube ich, weiterhin in seiner oder fossil nachzudenken und fossil zu wirtschaften. Und zum anderen, dass es Flo auch gesagt hat, im zweiten Teil, wir haben einfach ein Dreigespann aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und immer wieder wird uns entgegengehalten, und ich glaube, das ist ganz, ganz relevant, das nochmal klar zu machen. Das, was ihr fordert, ist ja schön und gut, aber Wirtschaft. Und wir merken schon von einigen Unternehmen, dass da so ein Zuspruch kommt, und das gibt uns ganz viel Energie und noch mehr Kraft, weil wir dann eben diesem Argument von einem Herrn Altmaier zum Beispiel entgegenhalten können, ja, die Wirtschaft oder der dritte Teil in diesem Konstrukt will das auch, sondern wer gerade blockiert, sind nicht die Unternehmen und die Wirtschaft, sondern oder die Wettbewerbsfähigkeit, die das verhindert, sondern wer gerade konkret den Klimaschutz verhindert, ist eben Herr Altmaier oder die GroKo aktuell.
Ja, total. Und wenn du sagst, ihr habt schon Unternehmen, die euch da auch entgegenkommen und eure Thesen auch stützen und euch unterstützen wollen, wie macht sich das denn bemerkbar für euch? Also werdet ihr eingeladen? Wird der Dialog mit euch gesucht? Werden Veranstaltungen durchgeführt? Und darauf dann auch die anschließende Frage, wie können denn Unternehmen euch auch unterstützen?
Also ich glaube, ein ganz großes Ding, was glaube ich auch viele vielleicht schon mitbekommen haben, die Nils eben auch genannt hat, sind die Entrepreneurs for Future, die im Prinzip ein Schreiben aufgesetzt haben, unter das man sich, zu dem man sich committen muss, und dann kann man eben dieses Logo verwenden und sagt, man gehört dazu, wo es darum geht, selbst als Unternehmen zu sagen, okay, wir wollen nachhaltig wirtschaften. Und genau, was an Support passiert, ist eben zum Teil, dass es wirtschaftlich oder dass es einfach eingefordert wird. Wer mir einfällt, wer eben auch zum Beispiel geholfen hat, unsere die Studie vom Wuppertal-Institut mitzufinanzieren, ist die GLS-Bank, die auch eben eine sehr große Rolle spielt, die uns zum Teil auch eben Räume zur Verfügung stellt. Das macht ihr ja auch, und das hilft uns einfach unglaublich, wenn wir uns treffen wollen und eben bei euch in die Firma können und uns da reinsetzen können und Räumlichkeiten haben, in die wir am Wochenende können. So darauf fußt das, dass wir eben Unterstützung bekommen. Und ich glaube, das sind zwei sehr große Dinge. Also das Einfordern und Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und natürlich sind wir auch einfach, wir sind zwar unabhängig, deswegen so machen wir nicht trans oder führen wir nicht irgendwo auf, die Person oder das Unternehmen hat uns gerade Geld gespendet. Aber wir sind auf Spenden angewiesen und die Großdemos werden finanziert auf Basis von Spenden. Und natürlich kostet eine Bühne, wenn man die irgendwie auf den Jungfernstieg stellen will, Geld. Und das Geld kommt eben aus verschiedenen Arten und Weisen der Spenden. Und wir sagen eben, okay, wir machen die Spenden, die wir bekommen, sind komplett unabhängig von dem, was ihr irgendwie von uns wollt, oder gibt es keine Gegenleistung für. Aber trotzdem brauchen wir Spenden und kriegen eben auch Spenden von Privatleuten, aber eben auch von nachhaltigen Unternehmen oder auch von anderen Unternehmen.
Ja, spannend. Ich hatte nämlich auch gerade, also ich weiß noch, als wir diese große Klimademo war und direkt an dem Nachmittag wurde ja dieses Klimapaket, wie es genannt wird, oder Klimapäckchen bekannt gegeben, mit diesem wahnsinnig geringen Einstiegspreis. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, wessen Interesse ist das denn eigentlich, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie auch Herr Dies jetzt als CEO, Herbert Dies von Volkswagen, halt irgendwie sagt, okay, wir brauchen halt irgendwie einen deutlich höheren CO2-Preis. Ich glaube, er spricht von 100 Euro. Dann frage ich mich in der Tat, obwohl er ja eigentlich betroffen ist, also um den Wandel halt irgendwie voranzubringen, glaube ich auch, da ist einfach noch ganz viel Potenzial, wenn man da halt einfach mal guckt, wo hängt das Thema denn eigentlich? Ich habe mich immer gefragt, wem nützt es? Ja? Also wem nützt dieser niedrige CO2-Preis? Und das habe ich bisher auch noch nicht richtig rausgefunden. Das ist wirklich interessant. Ja, dann genau, das war ja eben die Frage. Ne? Also ihr seid vernetzt im Austausch mit Firmen. Hättet ihr sonst noch Wünsche? Also wie ist das denn eigentlich? Also ich habe so ein bisschen immer die Frage, auf der einen Seite ist natürlich, also welche Rolle spielt man dann irgendwie als Firma auch auf den Demos? Ja, also ich glaube, es ist schon irgendwie blöd, da Greenwashing-mäßig halt die Schilder hochzuhalten von der eigenen Firma. Aber wie geht ihr denn eigentlich damit um? Also was ist denn eure Idee da? Sind die halt gern gesehen oder sollte man das organisieren? Oder wie seht ihr das, also wenn jetzt Firmen euch auch unterstützen auf Demos?
Ja, ich glaube, grundsätzlich hilft es total, also zum Beispiel ja auch seinen Mitarbeitenden für die großen Streiktage möglicherweise freizugeben oder zumindest irgendwie es so zu ermöglichen, dass die Beschäftigten da teilnehmen können, dass man irgendwie auch gemeinsam vielleicht als Unternehmen auf so eine Demo geht, ist, denke ich, vollkommen in Ordnung. Da einfach die Teilhabe quasi zu ermöglichen und natürlich auch im Vorfeld, das haben wir gerade auch schon angesprochen, das quasi einfach öffentlich zu unterstützen, um eben ja ganz klar zu zeigen, dass es ein breites gesellschaftliches Verständnis inzwischen für diese Krise gibt und dass es auch eine breite gesellschaftliche Bereitschaft gibt, dagegen was zu tun und eben sich nicht genau dem hinzugeben, was Annika ja gerade auch schon angesprochen hatte, dass irgendwie in diesem Dreigestirn dann seitens der Politik als Strohmann-Argument quasi die Wirtschaft in den Raum geworfen wird, dass man der ja nicht schaden können dürfe, Klimaschutz zu machen, was natürlich so in der drastischen Formulierung auch stimmt. Also man darf der Wirtschaft nicht aktiv schaden, um Klimaschutz zu machen. Was der Wirtschaft aber eben am allermeisten schadet, ist kein Klimaschutz. Also ohne konkreten Klimaschutz jetzt und zwar sehr, sehr zügig, so dass wir es eben schaffen, die Erderwärmung zu begrenzen, wird es auch kein längerfristig nachhaltiges Wirtschaften geben.
Ja, ich habe noch mal eine Sache. Ich wollte euch auch noch mal danken und auch noch mal andere Unternehmen noch mal ermutigen, auch mit dem Fridays tatsächlich mal in Kontakt zu gehen. Denn ich habe auch selber eine ganze Menge gelernt von euch. Ja? Wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Selbstorganisation und da gibt es ja halt dann irgendwie, ist natürlich ein total spannendes Thema, so eine Bewegung zu sehen, die halt irgendwie so schnell wächst und sich so schnell selber organisiert, die halt dann irgendwie aber auch trotzdem schnell zur Entscheidung kommt, mit eigentlich unerfahrenen, also zumindest politisch und sozusagen und auch, ich sag mal so im Firmenkontext, unerfahrenen Menschen. Und da habe ich halt dann irgendwie gedacht, habe ich ein paar Mal gedacht, okay, wie kriegt ihr das eigentlich hin? Ne? Wenn man sich überlegt, mal diese Open Orgas, in die ihr euch organisiert, das sind ja dann halt Ne, also jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich anders, weil es online ist, aber in der Zeit davor waren ja, was weiß ich mal, so locker 50, 60 Menschen da, Moderation großer Gruppen, alle reden nur 30 Sekunden maximal. Es gibt immer Menschen, die ein Protokoll führen. Es ist immer alles dokumentiert. Es gibt halt gewisse Melderegeln. Es gibt halt wie Handzeichen, wenn halt dann, was weiß ich, wenn es Unterstützung gibt. Es gibt Veto-Handzeichen und so weiter und so fort. Also da habe ich persönlich halt irgendwie eine ganze Menge mitgenommen. Ich glaube, das würde sich halt tatsächlich lohnen, da nochmal, ja, also auch für andere Firmen, da kann ich halt, da habe ich höchsten Respekt davor, dass das halt dann irgendwie so geht. Wird das denn eigentlich so immer weitergetragen, sozusagen von über die Bundesorga, oder wie gelangt das denn eigentlich in diese einzelnen Gruppen rein? Ja, so ein richtiges Handbuch wie XR oder so habt ihr ja gar nicht, ne?
Ja, ich glaube, also es gibt quasi, das ist das Schöne ja, irgendwie niemanden, der von oben quasi irgendwas runterreicht, wie irgendwas gemacht werden soll oder eben nicht. Am Ende besteht Fridays for Future in Deutschland ja irgendwie aus 700 Ortsgruppen, natürlich nicht alle davon gleich aktiv. Hamburg ist irgendwie mit Sicherheit eine der größten und aktivsten, natürlich als zweitgrößte Stadt Deutschlands. Und trotzdem organisiert sich aber jede Ortsgruppe erstmal komplett unabhängig von allen anderen. Und ich glaube, also es ist halt auch einfach eine der großen Stärken, dass wir mit so vielen verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, quasi sehr, sehr undogmatisch versuchen, Lösungen zu finden. Und quasi sowohl die 13-jährige Schülerin als auch der 22-jährige Student und der 17-jährige Azubi sich halt irgendwie einbringen können. Die einen waren vorher schon mal in irgendeinem Verein aktiv, die anderen kommen von den Pfadfindern und so weiter. Also es ist ein ganz buntes Bild, und so schafft man es dann irgendwie doch erstaunlich produktiv und effizient, sich so eine Selbstorganisation aufzubauen, die aber halt vor allem auch, das glaube ich auch eine riesengroße Stärke, durchgehend auf dem Prüfstand steht. Also es gibt quasi immer durchgehend Leute, die in der Struktur AG, also wir sind also ausgegliedert in verschiedene AGs dann am Ende, in der Struktur AG quasi durchgehend die Struktur reflektieren und schauen, okay, wo funktionieren Arbeitsprozesse gerade gut oder nicht gut. Da kann man natürlich auch viel von irgendwie anderen Bewegungen lernen am Ende. Du hattest ja das Handbuch da gerade schon mal angesprochen. Es gibt von Extinction Rebellion eine große Selbstorganisationsbibel, könnte man sagen. Wir haben es nie geschafft, da wirklich groß was gezielt zu implementieren bei uns, glaube ich. Aber man lernt natürlich trotzdem immer wieder davon, also dass Gruppen beispielsweise über irgendwie 10, 12 Personen nicht mehr sonderlich produktiv sind, dass man dann lieber kleinere Teilgruppen bildet, damit da die Kommunikation eben besser funktioniert. Und das ist was uns durchgehend beschäftigt, wo wir immer wieder weiter noch lernen, aber wo wir natürlich bestimmt auch ganz viel Wissen weitergeben können, wie man eben es schafft, so Kommunikationsflüsse auch einfach aufrechtzuerhalten. Gerade jetzt nochmal in Corona natürlich auch eine besondere Herausforderung.
Ich glaube, aber das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt, den du zwischendurch nur in so einem Nebensatz gesagt hattest, Flo. Die Menschen haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Und diese verschiedenen Ideen und Vorerfahrungen kommen zusammen. Und natürlich lernen wir auch ganz viel von NGOs. Einige waren vorher schon bei NGOs, oder NGOs geben uns Input, wie man ja Kampagnen bauen kann politisch, oder wie man eben auch zusammenarbeiten kann. Und es ist so ganz, ganz viel Wissen einfach da, weil Menschen uns von außen Input geben und wir auch, würde ich sagen, relativ aktiv Input und Ideen suchen und uns Hilfe suchen, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen gerade Hilfe. Aber eben weil Menschen auch aus verschiedenen Hintergründen kommen und sagen, okay, hier in meiner AG an der Schule habe ich das zum Beispiel immer so gemacht, oder in der NGO oder bei Extinction Rebellion, wo ich aktiv war, da machen wir das so und so. Und irgendwie, es braucht eine Person, die klar die Ansprechperson ist und die Verantwortung hat, also eben den Hut auf. Das sind so Dinge, die man auch einfach als Erfahrungswert lernt. Also ich glaube, so, wir haben einfach angefangen zu machen und dann merkt man, okay, das funktioniert und das funktioniert eben nicht gut. Und wenn dann eben 20 neue dazukommen, weil die sagen, sie haben Lust, sich zu engagieren, dann kommen die wieder mit neuen Ideen und sagen, okay, das, was ihr gerade macht, wo man das selbst gefühlt hat, das funktioniert ganz gut, kommen die Idee und sagen, ja, man könnte es aber ja so viel besser machen und dann versuchen wir das eben oder probieren es aus. Und dazu fällt mir immer so eine Geschichte ein, es hatte uns mal ein Unternehmen angefragt, ob wir denen nicht einen Input geben können und erklären können, wie wir so Prozesse gestalten und Abstimmungen gestalten und so weiter. Und das Wissen wollten wir dann eben als Unternehmensberater weiterverkaufen. Was für uns super absurd ist, weil wir ja eigentlich für uns einfach nur so ein paar SchülerInnen, Studenten, also junge Menschen waren, die halt durch Try and Error so eine Struktur aufgebaut haben, die funktioniert. Aber ich glaube, das zeigt schon, dass da einfach sich so ganz, ganz viel Expertise bei jungen Menschen entwickelt, die mir, glaube ich, auch oder uns allen unglaublich helfen wird später im Leben.
Total, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also auch wir würden euch sicherlich anfragen für so einen Workshop und ich bin mir sicher, dass wir da auch nochmal eine Menge lernen können, weil ja einfach auch, wir ja auch selbst wieder in der Organisation, obwohl wir sehr eigenverantwortlich arbeiten und auch wirklich selbst organisiert, haben wir sicherlich auch unsere Grenzen und Barrieren uns organisatorisch irgendwo aufgebaut, wo ihr wahrscheinlich einmal reinkommen würdet und sagen würdet, ja, aber das kann man doch auch so machen und dann geht die Glühbirne auf. Also da bin ich mir sicher, da könnten wir uns bestimmt auch nochmal cool so austauschen. Ich würde mal überleiten, und zwar, wie geht ihr denn persönlich, aber vielleicht auch in der Gruppe mit Themen wie Frust, Erschöpfung, Überarbeitung, aber natürlich leider auch in eurem Fall mit dem Thema Anfeindungen, öffentliche Anfeindungen um und wie handhabt ihr das?
Okay, dann fange ich an. Also ich glaube,
keiner möchte.
Ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil Aktivismus zum einen ja auch ganz schön frustrierend sein kann und einen unter eine extreme Belastung auch setzen kann, wenn man eben, ich weiß nicht, von morgens 8 bis abends 10 in Telefonkonferenzen hängt, gerade jetzt während Corona gefühlt auch so einen Schreibtischaktivismus macht. Und auf der anderen Seite natürlich auch einfach diese, also es gibt ja auch diesen fachlichen Begriff der Klimaangst. Also das ist, glaube ich, ein extremer psychischer Druck, der in Teilen auch auf uns lastet. Ich glaube, wir haben uns da, und das ist aber auch ein Prozess, der immer weitergeht, schaffen uns da auch nach und nach Strukturen, die das eben reflektieren, weil so man fängt an und denkt nicht daran, dass man darüber irgendwann nachdenken muss. Und inzwischen haben wir eigentlich bundesweit und in fast jeder Ortsgruppe und in vielen Ortsgruppen Awareness-AGs, die sich eben genau darüber Gedanken machen. Also wie ist unser Miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Ist das cool? So fühlen sich alle Menschen wohl? Aber auch ist das gerade irgendwie, also wir haben eine Nachtruhe, weil es einfach wichtig ist, dass Menschen dann noch irgendwann zum Schlafen kommen. Weil auch ich kenne das, wenn man dann irgendwie so in seinem Arbeitsmodus drin ist, dann fängt man irgendwann an und dann guckt man sich auf die Uhr und es ist irgendwie 2 Uhr nachts. Die sich dann darüber Gedanken machen, dass dann nicht irgendwie nachts um 2, wenn Menschen eigentlich schlafen gehen wollen, das letzte Mal aufs Handy gucken, so eine riesen Diskussion in Gruppen entsteht oder so. Wir haben in Hamburg Vertrauenspersonen, die geschult werden und mit Dingen anonym umgehen und es gibt eben eine unglaubliche Supportstruktur der Psychologists for Future. Das heißt, man kann eben, sind Psychologen und Psychotherapeutinnen, und man kann denen einfach eine Mail schreiben und wird dann, oder kriegt dann eben kostenlose Beratung und kann mit denen darüber reden und die machen auch Mediation, wenn wir eben mal untereinander Streit haben, was ja auch passiert. Also ich glaube, da bildet sich auch ganz, ganz viel und das kommt ganz viel auch Input von außen. Und ich glaube, es ist ganz viel auch aufeinander achten, also von einer Großdemonstration steckt man ganz, ganz viel Zeit da rein und jeder ist so verkopft in seinen Aufgaben und gestresst. Und man selbst gar nicht mehr so richtig mit, wie gestresst man ist oder ob man gestresst ist. Aber man sieht ja, die Person ist irgendwie gerade schon wieder auf den Beinen oder wir fangen morgens um 6 an aufzubauen, dass man dann guckt am Abend und so ein bisschen aufeinander achtet. Und bei anderen kriegt man das immer eher mit als bei sich selbst. Und ich glaube, das ist so eine ganz große Stärke, dass wir aufeinander achten und im Zweifelsfall auch einfach sagen können, so du, das ist gerade irgendwie, du bist schon seit 12 Stunden irgendwie am Machen, weil du gerade diese Großdemo irgendwie organisierst, mach doch mal einen Moment Pause oder sowas.
Ja, Jetzt klingt das ja, wenn ihr so sprecht und euren Arbeitsalltag und eure Stunden auch beschreibt, nach einfach enorm viel Arbeit. Ist das denn für euch realistisch, wenn ihr jetzt persönlich in die Zukunft, aber ihr könnt auch gerne generell antworten, geht es denn neben dem Aktivismus noch andere Tätigkeiten oder Themen auszuüben perspektivisch?
Tja, das ist mitunter echt schwierig, weil natürlich auch irgendwie, sobald man einmal irgendwie drinsteckt, einmal also sowohl die Klimakrise halt wirklich so durchdrungen hat, als das, was sie ist, nämlich als existenzielle Bedrohung, weniger für uns konkret, aber vor allem für gut 1 Milliarde Menschen in den nächsten 2-3 Jahrzehnten im globalen Süden, die maßgeblich aufgrund unseres Handelns irgendwie ihre Lebensgrundlage verzichten. Wenn man das einmal so alles verinnerlicht hat, dann lässt einen das natürlich nicht los und das beschäftigt einen viel und man versucht natürlich auch, das zu teilen und andere Leute damit in Verbindung zu bringen. Gerade so zu größeren Aktionen, wo wir ja wirklich auch, das muss man ja mal ganz klar sagen, in einer unfassbaren Kürze der Zeit unfassbar große Dinge auf die Beine stellen. Also auch so diese Großdemos beispielsweise, Events von einem Ausmaß, was halt wahrscheinlich professionelles Eventmanagement in einem halben Jahr Vorlauf planen würde, was bei uns dann eher so in 8, eher 6 Wochen Vorlauf dann irgendwie auf die Beine gestellt wird. Das erfordert natürlich relativ viel und verlangt einem ziemlich viel ab. Aber die Motivation, vor allem das Gefühl zu haben, gemeinsam mit Leuten, die eben auch genau das Herz am rechten Fleck haben und für die Sache irgendwie brennen, gemeinsam sowas auf die Beine stellen zu können und bewegen zu können und dann am Ende halt irgendwie ja auch wirklich maximal dafür belohnt zu werden, wenn dann da mehrere 10.000 Leute auf der Demo rumstehen eben auch mit für die Sache kämpfen. Das gibt einem natürlich auch unfassbar viel zurück, sodass sich das es sich so anfühlt, dass es sich auch wirklich lohnt. Frust ist natürlich immer wieder ein Thema dabei, aber da hilft es halt eben auch, drüber zu sprechen und miteinander irgendwie für neue Lösungswege zu suchen und neue Aktionen zu planen, um dann den Frust auch in was Positives umzusetzen.
Ja, wir bitten unsere Gäste immer am Ende noch einen kleinen Appell auszusenden, also alles, was ihr jetzt nochmal loswerden wollt. Und in dem Fall würde ich euch bitten, sozusagen, dass ihr versucht, nochmal sozusagen die Perspektive unserer Hörer, also als Unternehmer, Unternehmerinnen oder Mitarbeiterinnen einzunehmen. Wollt ihr unserer Hörerschaft und natürlich auch mir und Nils nochmal irgendwas mitgeben?
Ich glaube,
ja.
Ich weiß nicht, also was mir da als erstes in den Kopf kommt, und ich glaube, was Flo und ich auch schon mehrfach gesagt haben, ist einfach dieses nutzt die Möglichkeiten, weil es gibt so viele Möglichkeiten, als Teil dieses Wirtschaftssystems eben Dinge einzufordern und deutlich zu machen, dass es eine politische Veränderung braucht, auch aus Perspektive von UnternehmerInnen. Und das ist so für mich einfach der größte Punkt, weil das den meisten Einfluss hat. Und natürlich ist es wichtig, irgendwie auch das eigene Unternehmen zu verändern. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der Hand in Hand geht. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel über GastronomInnen nachdenkt, dann ist mir viel wichtiger, dass die eben einfordern von, okay, wir brauchen Regelungen, wie man, also eine nachhaltige Landwirtschaft, als wir brauchen eine Alternative oder ein Verbot von Heizpilzen, weil Heizpilze sind am Ende nicht das Problem unserer Gesellschaft.
Mhm. Ja, ich glaube, mischt euch ein, diskutiert mit, organisiert euch mit und versucht irgendwie Teil dieser ja, man spricht im Englischen so schön von Movement of Movements. Also Fridays for Future als Bewegung ist halt auch quasi nur ein kleiner Teil von einem ganz großen Wandel, einer ganz großen Bewegung, die es braucht. Und da hat am Ende jeder und jede Platz und es ist auch jeder und jede gefragt, Teil dieser großen Überbewegung zu sein und eben für eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft einzustehen. Ich habe definitiv in den letzten anderthalb Jahren, die ich den Spaß jetzt hier auf einmal ja dann doch aktiv mache, ja mehr und mehr festgestellt oder es ist so durchgesickert, dass die Klimakrise halt bei weitem kein naturwissenschaftliches Problem ist. Also sowohl die naturwissenschaftliche Beschreibung als auch die technischen Lösungen und so, die sind alle da. Woran es gerade fehlt, ist der politische Wille, das umzusetzen und so das kollektive Bewusstsein dafür, auch wie dramatisch und drastisch das ist, wie wenig Zeit wir haben. Also da spricht man ja dann vor allem darüber, dass irgendwie so ein bisschen Klimaschutz uns halt quasi gerade nicht weiterbringt, weil wir eben Kipppunkte im Klimasystem haben, die das Ganze dann ja irreversibel, also unwiederbringlich aus dem Gleichgewicht bringen und die Erderwärmung quasi noch mehr und mehr anheizen, sodass wir quasi dann wirklich ja, die Hände gebunden haben und nichts mehr tun können. Noch haben wir die Möglichkeit, das Möglichkeitsfenster schließt sich aber in den nächsten 10, 15 Jahren, je nachdem auf also von welchem Zukunftsszenario man jetzt ausgeht. Also es ist sehr, sehr viel Eile geboten und alle sind gefragt.
Ja, vielen Dank, Florian, Annika, für eure Zeit und dass ihr auch nochmal die Dringlichkeit klar gemacht habt. Ich erschrecke mich immer jedes Mal, wenn mir das wieder bewusst wird. Eigentlich weiß man es, aber ja, es wird Zeit und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Super, vielen Dank, auch von meiner Seite. Echt eindrucksvoll. Eindrucksvoll, mit welcher Leistung und also mit welcher Energie und welchem Engagement ihr das Thema vorantreibt. Vielen Dank.
So, Nils, wir haben mit Annika und Florian von den Fridays for Future gesprochen. Wahnsinn, oder?
Ja, total irre. Echt super, ich bin immer noch total beeindruckt. So nachhaltig geflasht.
Ja, und auch immer dieses Thema, ne? Also mir wird dann auch immer wieder bewusst, wie dringlich es ist. Also eigentlich weiß man das. Eigentlich weiß ich, dass das alles dringend ist und dass das alles so nicht weitergehen kann. Und so Gespräche, die führen einem das nochmal so konsequent vor Augen. Und ich glaube, das ist so wichtig, damit man auch selber wieder ins Handeln kommt und selber wieder erkennt, wie wichtig es eigentlich jetzt ist, auch weiterzumachen, ne? Und ich glaube, das ist auch so das, was ich nochmal mitnehme. Also wir müssen das einfach weiter beibehalten, was wir tun, weiter mit allen drüber sprechen, die uns über den Weg laufen und versuchen einfach hier gemeinsam schnell weiterzukommen.
Ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Und gleichzeitig, was ich noch mitgenommen habe, ist natürlich auch, was das für eine wahnsinnige Energie denn freisetzt, bei diesen Menschen sozusagen auch wirklich über sich hinauszugehen. Und das hat so unterschiedliche Ebenen. Das eine ist natürlich, also der Purpose ist klar, also wir müssen das Klima retten. Ja, also das ist sozusagen, also dass das halt eine Energie freisetzt, aber auch dieses Thema einfach immer tun, korrigieren, besser tun. Also das ist sozusagen, also auch dieses natürliche, also wie es eigentlich auch sein muss, ja. Ich meine, ist doch völlig klar, dann probiert man das und macht das und weil es geht ja auch um was Höheres und dann muss man es halt tun und das ist wirklich eine, ja, wirklich, wirklich bewundernswert und höchsten Respekt und ganz vielen Dank an die Menschen, die sich da so engagieren.
Auf jeden Fall. Gut, und wir haben heute Feierabend, Nils, oder?
Ja, reicht jetzt.
Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Ich dir auch. Bis bald.
Ciao. Tschüss.